Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Tatort Krankenhaus für euch, wenn Ärzte Fehler machen. Und genau so heißt ja auch das Buch, das Peter und ich gemeinsam für euch geschrieben haben.
Genau, und das Buch gibt es bereits seit Mitte April zu kaufen, überall, wo es gute Bücher gibt. Und in unserem Buch findet ihr viele bisher nicht im Podcast veröffentlichte Fälle.
Ja, aber ihr findet natürlich auch Fälle, die ihr hier im Podcast vielleicht schon gehört habt. Aber auch die sind im Buch noch ein bisschen anders. Teilweise umfangreicher oder wir haben euch den Sachverhalt noch um ein paar relevante Aspekte ergänzt, noch ein paar wertvolle Informationen mehr dazu. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. So, und heute machen wir es mal andersrum.
Genau, heute ist eine ganz große Ausnahme. Wir haben uns nämlich eine Folge aus dem Buch einmal entlehnt, die wir euch heute vorstellen wollen.
So, bevor wir jetzt mit dem Buchfall, mit dem doch sehr harmlosen Titel, aber einem tragischen Ende starten, möchten wir euch noch einen neuen Podcast-Kollegen vorstellen. Das ist ein Mann aus der Medizin, der noch ja ganz frisch gebackener Podcaster ist. Und Peter, du weißt, wie wir hier vor einem Jahr angefangen haben. Und du weißt natürlich auch noch, dass wir auch ein bisschen Starthilfe hatten, ne? Und das war mein lieber Freund und Ex-Kollege Philipp Fleiter.
Genau, der hat uns nämlich in seinem Podcast Verbrechen von nebenan einmal vorgestellt und ab da ging es, ja, man kann schon sagen, steil nach oben, auch für unseren Podcast. Vielen Dank, Philipp, an dieser Stelle, auch von mir.
Ja, Philipp, danke. Der hat uns wirklich so einen kleinen Raketenschub damals verpasst. So, und unsere Empfehlung für euch ist der ganz neue Podcast Natürlich gesund, Naturheilverfahren im 21. Jahrhundert. Diesen Podcast gibt es mit Professor Dr. Just Langhorst. Das ist der Chefarzt der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bamberg. Also da trifft einiges aufeinander. Und lieber Just Langhorst, die ersten Folgen deines Podcastes, die sind jetzt online und das ist ja auch ein bisschen so ein Spagat, den du da machst. Um was geht's genau?
Wir möchten Ihnen und euch zeigen, wie traditionelle Heilmethoden mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft kombiniert werden können, um die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Ich finde, das ist ein tolles Projekt und mir geht's darum, wichtige Informationen zum Thema zu geben, aber auch praxisnahe Tipps und das Ganze mit inspirierenden Erfolgsgeschichten aus meiner medizinischen Erfahrung zu ergänzen.
Also in insgesamt 10 spannenden Folgen geht es um Themen wie Ernährung und Fastenbewegung, Ordnungstherapie, integrative Ansätze bei chronischen Erkrankungen. Also da steckt wirklich ganz, ganz, ganz viel Futter drin. Und ja, ich würde sagen, das ist ein Podcast für Interessierte, Gesundheitsbewusste und natürlich auch Fachleute. Und da decken wir uns ja so ein bisschen. Peter und ich, wir finden auf jeden Fall, das ist wirklich interessant gemacht, gut zu hören. Und wir können euch nur raten, hört da gerne einfach mal rein.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Es gibt nämlich auch Naturheilkunde in seriöser Form. Wir hatten ja mal einen Podcast-Fall, wo wir da so ein Stück weit negativ drüber berichtet haben. Das ging aber eher so in die Richtung Wunderheilung. Hier ein Podcast mit wirklich seriösem Inhalt, den wir nur empfehlen können. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Fall mit der Überschrift Ach, nur ein wenig Zahnschmerzen.
Ja, und da ahne ich ja schon direkt wieder was Böses. Ihr vielleicht auch, ne? Peter, immer wenn die Überschrift so harmlos ist, dann wissen wir, dass es sich ganz oft wirklich dramatisch entwickelt und dass es in diesem Fall mit Sicherheit nicht beim puren Zahnschmerz bleibt. Und so ist das auch. Das muss nämlich Kevin leidlich erfahren. Dann nehmen wir schon mal eins vorne weg. Kevin selbst wird nicht mehr in der Lage sein, seine Geschichte zu erzählen.
Ja, Arzthaftungsfälle, die beginnen üblicherweise damit, dass der Geschädigte seinen Fall quasi laienhaft schildert, also was ihm widerfahren ist. Aber mitunter kann er das leider nicht mehr, weil er entweder verstorben ist oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu artikulieren. Weil er vielleicht ein Schwerpflegefall ist und nicht mehr in der Lage ist zu sprechen oder was auch immer. Und dann treten an seine oder auch ihre Stelle meistens Angehörige, Ehepartner, Kinder oder auch ein gerichtlich bestellter Betreuer.
Ja, und so ist es im Fall von Kevin. Er wird von seiner Frau Ramona vertreten, die gleichzeitig seine gerichtlich bestellte Betreuerin ist. Also sie muss den traurigen Fall ihres Mannes schildern. Und der beginnt, wie wir schon erwähnt haben, mit einer Zahnbehandlung. Und sie endet damit, dass Kevin mit der Pflegestufe 2 zu Hause ist, den Alltag nicht mehr allein bewältigen kann. Laut seiner behandelnden Ärzte wird er auch nie wieder ins Berufsleben zurückkehren, nie wieder LKW fahren. Natürlich fehlt da auch das Einkommen, es haben sich Schulden angehäuft, die jetzt einfach gar nicht mehr zu decken sind.
Genau, mit dieser Schilderung beginnt bereits im Jahre 2010 dieser Arzthaftungsfall von Kevin, der erst mehr als 12 Jahre später sein, man kann sagen, tragisches Ende findet.
Sag mal, 12 Jahre, das ist ja jetzt wirklich sehr lang. Es ist aber doch bitte nicht die Regel. Du hast zwar schon gesagt, doch, da ziehen sich Fälle wirklich manchmal über Jahre, aber 12?
Also 12 Jahre, muss man sagen, ist schon recht lange. Ich habe dir mal über unseren längsten Fall berichtet, der mehr als 25 Jahre angedauert hat. Mhm. Also das ist recht unterschiedlich, wie lange so ein Verfahren sich hinziehen kann. Hängt von unheimlich vielen Faktoren ab. Aber 12 Jahre, da muss ich dir recht geben, ist schon eher ein längerer Zeitraum.
Ja, zumal wenn es ja nun auch mal um Geld geht, um Schmerzensgeld. Du hast halt 12 Jahre erstmal nichts in den Händen, ne?
Ja, aber was man nicht vergessen darf, wenn einem nachher Recht gegeben wird, man hat vorher was eingeklagt und das gerichtliche Verfahren erstreckt sich dann über Jahre, das sage ich auch vielen Mandanten, das ist die beste Geldanlage, die sie im Moment haben können. Weil das gibt mehr.
Klingt zwar makaber, ist besser als ein Bausparvertrag, aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, von den Zinsen her, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Geldanlage. Man darf den Zinsanspruch nicht vergessen, der kann ganz gehörige Summen zusammentragen im Laufe der Jahre. Darum, wenn man nicht unbedingt auf das Geld angewiesen ist, ist das eine gute Geldanlage und eine sichere Geldanlage hinzukommt.
Gut, es hat natürlich einen gewissen Risikofaktor. Man muss hinter den Fall auch noch gewinnen.
Ja, das ist die Voraussetzung. Sonst hilft einem das natürlich nicht weiter, dass man da jahrelang abgewartet hat.
Wollen wir uns mal mit Kevins Fall genauer beschäftigen jetzt?
Ja.
Gut, also von Anfang an. Kevin ist 32 Jahre alt, als er im Oktober 2008 nach einer Zahnbehandlung plötzlich hohes Fieber bekommt. Sein Hals ist geschwollen, das Schlucken fällt ihm unglaublich schwer und selbst das Atmen beginnt jetzt schmerzhaft zu werden. Als der Zustand sich dramatisch verschlechtert, ruft seine Frau Ramona den Notarzt. Die Diagnose in der Klinik ist eindeutig, nur für mich jetzt nicht leicht auszusprechen. Kevin leidet an einem ausgedehnten Peritonsillar und Retropharyngealabszess. Ich hoffe, das war richtig so.
Das war wunderbar ausgesprochen.
Gut, ich mach's auf jeden Fall nicht nochmal. Zwei gefährliche Eiteransammlungen verstecken sich hinter diesen Begriffen. Und zwar eine direkt bei den Mandeln und die andere tief im Rachenraum nahe der Wirbelsäule. Und so eine Kombination ist äußerst selten und sie ist hochriskant. Es besteht Lebensgefahr. Und Kevin muss auch noch am selben Tag operiert werden. Diese Operation beginnt routinemäßig. Wie bei vielen Patienten in diesem Zustand wird Kevin in Narkose versetzt. Eine Magensonde wird gelegt, was zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand bemerkt. Diese Sonde wird nicht, wie vorgesehen, in den Magen geführt, sondern landet tief im rechten Hauptbronchus, also in einem der beiden großen Luftwege, die direkt zur Lunge führen. Der Eingriff selbst verläuft zunächst ohne Komplikationen, doch schon kurz nach der Operation zeigt Kevin eine schwere Atemstörung. Er ringt um Luft. Erst Stunden später entdecken die Ärzte die Fehllage der Magensonde. Und zwar zu spät, um die Folgen ganz aufzuhalten. Und was jetzt beginnt, ist ein medizinischer Albtraum. Kevin entwickelt ein schweres septisches Krankheitsbild, eine Blutvergiftung, die den ganzen Körper in einen Ausnahmezustand versetzt. Seine Nieren versagen, die Lunge arbeitet kaum noch. Kevin muss jetzt künstlich beatmet werden und die Ärzte kämpfen mit aller Kraft gegen den Zusammenbruch seines Körpers. Tage werden jetzt zu Wochen, Wochen zu Monaten. Kevin überlebt, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Nach mehr als 3 Monaten darf er das Krankenhaus endlich verlassen, aber sein Leben ist nicht mehr dasselbe. Er hat eine Fußheberschwäche im rechten Fuß, das bedeutet, dass er beim Gehen kaum die Spitze heben kann, leicht stolpert, immer sehr unsicher wirkt. Noch schlimmer allerdings, er kann seine rechte Körperhälfte nicht mehr richtig wahrnehmen. Also es ist, als würde dieser Teil seines Körpers überhaupt nicht mehr zu ihm gehören. Auch geistig ist Kevin stark eingeschränkt nach der Operation. Einfachen Gesprächen kann er kaum folgen, sie überfordern ihn. Er ringt dann nach Worten, kann sich nicht mehr richtig ausdrücken. Und die Ärzte sprechen von einer massiven Einschränkung seiner Hirnleistung. Dazu kommen ständige Schmerzen, die ihn Tag und Nacht quälen. Es ist ein stechender, ein eiskalter Schmerz im rechten Bein. Und dazu kommen auch noch epileptische Anfälle. Also Kevins Leben wird durch einen schweren medizinischen Zwischenfall für immer verändert und es begann mit Zahnschmerzen. Was ist da jetzt die Ursache?
Ja, wir haben die beiden Abszesse, die operativ behandelt werden mussten. Und wir haben die Magensonde, die ja schon auf fatale Weise fehlgeleitet wurde, nämlich in die Lunge und nicht wie vorgesehen in den Magen. Und weiteren Aufschluss gibt die Sachverhaltsdarstellung in der von uns gefertigten Schadensersatzklage. Denn wir mussten leider wieder nach zähen, langwierigen, aber letztendlich erfolglosen außergerichtlichen Verhandlungen wieder den Prozessweg bestreiten.
Und da haben wir natürlich auch wieder einen Gutachter, der da eine Rolle spielt. Peter, der Bericht des Gutachters im Rahmen dieses vorgerichtlichen Schlichtungsverfahrens, da an der Stelle sind wir noch, der liest sich ja wirklich wie ein Steckbrief der Unzulänglichkeiten.
Dem ist so. Du hast wahrscheinlich schon drauf gewartet.
Ja, dem ist ja so.
Und es gab gar keine Indikation, überhaupt eine Magensonde zu legen. Also das war gar nicht erforderlich und ist dennoch gemacht worden und dann noch falsch. Aufgrund der ausgedehnten entzündlichen Veränderungen, die Kevin im Halsbereich hatte, bestand eine erhebliche und, so sagt der Gutachter, auch erkennbare Verletzungsgefahr durch das Legen einer Magensonde. Das hatte also zu unterbleiben. Mhm. Er sagt weiter, es ist nicht ersichtlich, warum die Lage der Magensonde nicht kontrolliert worden ist. Ganz im Gegenteil. Er sagt, die Sonde wurde auch dann nicht bemerkt, als offensichtlich erhebliche Atemschwierigkeiten, du hast sie vorgetragen, bei Kevin vorgelegen haben. Mhm. Also es hätte sich quasi den Ärzten aufdrängen müssen, da stimmt was nicht. Er kann nicht richtig atmen. Mensch, vielleicht liegt die Magensonde falsch. Das weiß zum Teil schon unsere geneigte Hörerschaft, ne, dass das vielleicht eine Ursache sein könnte. Weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, hier in einem anderen Fall, dass dann wirklich Atemprobleme auftreten, wenn die Magensonde falsch gelegt worden ist. Und der Gutachter sagt weiterhin, dass ein grober Behandlungsfehler, also nicht nur ein einfacher, sondern ein grober, also einer, der nicht mehr verständlich ist und einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf, so die Legaldefinition des Bundesgerichtshofs, dass Kevin über mehr als 21 Tage hinweg keine Thromboseprophylaxe erhalten hat. Nichts, es wurde nichts gemacht. Und das wirkt umso schwerer, da es sich ja bei Kevin um einen Intensivpatienten mit einer schweren Sepsis gehandelt hat. Die Sepsis entstand durch die fehlerhafte ärztliche Behandlung im Zusammenhang mit der Legung der Magensonde und der dann unterlassenen Befunderheben.
Kann ich dich kurz was fragen?
Ja, bitte.
Und ich fand das jetzt gerade so erstaunlich, dass du sagtest, dass eine Magensonde überhaupt nicht hätte gelegt werden sollen. Also wie hat sich denn da die Gegenseite zu geäußert? Warum ist sie denn gelegt worden?
Ja, die Gegenseite hat sich da recht einfach gemacht und gesagt, ja, er musste ja ernährt werden und darum wurde die Magensonde gelegt und da gab es keine Kontraindikation und darum haben wir das gemacht. Also quasi so ein Stück weit lapidar abgetan. Mhm. Aber dem hat der Gutachter doch hinlänglich widersprochen. Das war in diesem Moment völlig falsch, so vorzugehen.
Okay, ich habe dich aber unterbrochen. Da kommt ja noch jede Menge mehr zusammen.
Genau, also der Gutachter, um da nochmal anzusetzen, sagt also, da die wahrscheinlichste Ursache für die Lungenentzündung in Verbindung mit der Sepsis der Umstand ist, dass entlang der Magensonde höchstwahrscheinlich Sekret in die Lunge gelaufen ist. Und das ist einfach die Ursache allen Übels.
Mhm. Und dann hatte er ja wirklich auch psychische Ausfälle. Wir haben von Epilepsie gehört. Was ist denn da laut Gutachten noch passiert?
Ja, es gab nicht nur diese epileptischen Anfälle, sondern darüber hinaus sogar Hirninfarkte, mehrere, die festgestellt worden sind. Aber da sagt der Gutachter, die lassen sich nicht kausal auf den Behandlungsfehler zurückführen. Also die müssen bei der Bewertung gerade des Schmerzensgeldes außen vor bleiben. Also das ist wohl eine schicksalhafte Verkettung unglücklicher Umstände. Und wir haben ja gesagt, das ging über 12 Jahre. Mhm. Und das begann bereits mit den Behandlungsunterlagen. Die haben in diesem Fall von Kevin mehr als 1500 Seiten, DIN A4 Seiten ausgemacht. Also da kann man sich schon vorstellen, bis man die alle mal gelesen hat. Und man kann oftmals wirklich nur die eine oder andere Seite überfliegen, weil sonst ist es nicht machbar in der zur Verfügung stehenden Zeit. Wir haben dann eine Klageschrift verfasst von mehr als 40 Seiten. Auch das dauert sehr, sehr lange, bis man das alles zusammengetragen hat. Und die Gegenseite hat sich auch nicht lumpen lassen und hat eine Klageabweisungsschrift gefertigt, auch von mehr als 25 Seiten, worauf wir wieder, der Jurist sagt, replizieren mussten. Also der dritte Schriftsatz, Klage, Klage, Erwiderung. Der dritte Schriftsatz trägt die Überschrift Replik. Und um es dann ganz rund zu machen, wenn die Gegenseite dann darauf nochmal erwidert, nennt man das Duplik. Und die Replik war auch wieder über 40 Seiten, die wir gefertigt haben. Also ein Riesenwust von Schriftsätzen. Und freut sich das Gericht auch nicht sonderlich, wenn es so viel lesen muss. Aber manchmal geht es einfach nicht anders, um den ganzen Sachverhalt und die rechtlichen Bewertungen auch umfangreich darzustellen.
Also ich war ja auch schon bei einigen Gerichtsprozessen dabei. Und wenn das wirklich große Prozesse waren, die auch lange gedauert haben, ich kann mich an diese Rollwagen mit Akten erinnern. Also wirklich, da kamen drei Rollwagen hintereinander rein. Das ist ja Wahnsinn, da muss man doch auch den Überblick irgendwann mal verlieren.
Das ist doch häufiger in Strafsachen, in großen Wirtschaftsstrafsachen. Da gibt es manchmal Fälle mit 100, 200 und noch mehr Aktenordnern. Also das ist dann schon wirklich sehr, sehr umfangreich. Das haben wir im Arzthaftungsrecht zum Glück nicht, aber dennoch sehr umfangreiche Gerichtsverfahren. Hier hat die erste Verhandlung auch mehr als 5 Stunden gedauert. Und wir haben sehr lange den gerichtlich bestellten Sachverständigen befragt. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man doch die ganze Zeit konzentriert sein muss und man ist doch erschöpft nach so einer langen Verhandlung.
Und jetzt muss man ja auch sagen, also an all diesen Dingen, die du bisher geschildert hast, die da schon so passiert sind, da konnte Kevin also wirklich eigentlich gar nicht richtig teilhaben. Hat er verstanden, was da alles noch verhandelt wird, weil das ja alles über seine Frau Ramona gelaufen ist, oder war er dazu gar nicht mehr in der Lage?
Also bedingt. Also ich glaube, so im Großen und Ganzen hat er schon verstanden, worum es ging, aber nicht im Detail. Das war ihm leider nicht mehr möglich, das so zu erfassen. Und für mich war es auch schwierig, die Entscheidungsgründe des Urteils zu erfassen, weil es gab so eine quasi nüchterne Feststellung des Gerichts, die da hieß: Dem Kläger steht gegen das beklagte Klinikum kein Anspruch auf Schmerzensgeld und Ersatz materiellen Schadens zu.
Da lässt du aber gerade eine Bombe fallen. Also wir haben doch jetzt die ganze Zeit gehört, der Gutachter in diesem Schlichtungsverfahren, der hat doch zahlreiche Behandlungsfehler jetzt attestiert.
Das hat er, aber der gerichtlich bestellte Gutachter, das war eine andere Person und der war gänzlich andere Auffassung. Er sagte, nein, da ist alles richtig gemacht worden. Und in diesen Fällen ist es üblicherweise so, dass ein Gericht ein weiteres Gutachten einholt. Das wird meistens auch von Juristen als Obergutachten bezeichnet. Aber hier hat das Gericht das nicht für erforderlich gehalten und hat gesagt, der von uns bestellte Gutachter, der überzeugt uns doch deutlich mehr. Und dem folgen wir mal, ohne dass die wirklich sich sehr intensiv mit dem Gutachten des Schlichtungsverfahrens auseinandergesetzt hätten. Und die Begründung ist auch sehr, sehr dürftig ausgefallen. Wir haben vorhin über den Umfang der Schriftsätze
1500 Seiten.
Genau, und mehr als 80, 100 Seiten Klagevortrag und Erwiderung. Und das Landgericht hat gerade mal auf 2,5 Seiten sein Urteil begründet. Also das wirklich sehr, sehr dürftig.
Schmal.
Ja, hier war es eigentlich ganz entscheidend, wie dieser Fehler zu qualifizieren ist. Beim einfachen Fehler, wir haben ja gelernt, liegt die Beweislast beim Kläger. Und hier war es ihm nicht zu beweisen, dass dieser Fehler zu den gesundheitlichen Beschwerden, die er hatte, geführt hat. Wenn das jetzt ein grober Fehler gewesen wäre, dann hätte der Arzt beweisen müssen, dass diese Fehler ganz sicher nicht zu diesen Beschwerden geführt haben. Das wäre ihm wahrscheinlich auch nicht gelungen, weil das so ein offenes Ergebnis ist. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und dieses kann sein, aber kann auch nicht sein, geht in dem Fall, weil es sich um einen einfachen Behandlungsfehler handelt, zu Lasten des Klägers. Und damit unterliegt er insoweit im Prozess in diesem Kontext.
Das habt ihr doch nicht so stehen lassen.
Nein, das haben wir nicht.
Ihr habt Berufung eingelegt.
Das haben wir fristgerecht gemacht und haben dann auch angeregt in der Berufung, dass hier ein Obergutachten hätte eingeholt werden müssen. Aber auch das Oberlandesgericht sah dazu keine Veranlassung.
Und dann ist vorbei?
Nein, da muss noch nicht vorbei sein. Also das Oberlandesgericht kann die Revision, so nennt sich das, ist auch ein Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof, zulassen. Das ist aber ganz, ganz selten, dass das Oberlandesgericht das machen. Hier hat das Oberlandesgericht das auch nicht gemacht. Dann bleibt nur die Möglichkeit der sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof.
Was ist das?
Ja, das ist ein Wortungetüm, ist leider meistens ein stumpfes Schwert. Also es muss erstmal der Streitwert, die Beschwer nennt sich das, über 20.000 Euro liegen.
War das in diesem Fall
denn
so?
Das war in dem Fall so, weil wir einen höheren Betrag geltend gemacht haben als Schadensersatz. Das ist so die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass es durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt geschehen muss. Und die legen dann die Berufung ein. In Arzthaftungssachen ist die Quote aber, wie in anderen Bereichen auch, sehr gering. Also 2023 war die Quote der erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwerden so gerade im Bereich zwischen 3% und 5%. Also sehr, sehr gering, meistens aussichtslos. Und was wirklich am frustrierendsten, nicht nur für die BGH-Anwälte, die wirklich hervorragende Nichtzulassungsbeschwerden über viele, viele Seiten formulieren. Das sind wirklich so, ja, wir sagen das immer so ein bisschen salopp, Juristen, die juristisch am Hochreck turnen, also wirklich gut sind. Und dann kriegt man vom BGH nach mehreren Monaten des Zuwartens ein Zweizeiler, die Beschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg. Viel länger ist der Text aber nicht. Und das ist alles, was die machen müssen. Also man weiß gar nicht, was die alles geprüft haben, was die bewegt hat, was die gegeneinander abgewogen haben. All das bleibt im Unklaren. Das finde ich im höchsten Maße unbefriedigend. Aber leider ist es noch so. Vielleicht auch zur Arbeitsentlastung des Bundesgerichtshofs, wenn der alles begründen müsste, müsste es wahrscheinlich deutlich mehr Richter geben. Und sonst können die das nicht bewerkstelligen, was da alles zu begründen ist. Aber das ist eigentlich auch, was meines Erachtens unbedingt geändert werden muss. Dass man zumindest weiß, warum, und wenn es in ein paar Zeilen sind, über drei Seiten, warum die das zurückweisen. Aber so bleibt das alles im Dunkeln. Also für mich immer schon sehr frustrierend, muss ich deutlich sagen.
Also so ganz langsam puzzeln sich anhand dessen, was du jetzt hier alles geschildert hast, was ihr alles versucht habt, doch langsam 12 Jahre zusammen. Aber es ist trotzdem bei null gelandet.
Ja, es gäbe theoretisch noch die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde. Haben wir noch nie gemacht, weil wir uns da auch nicht auskennen. Ich weiß aber so von 3-4 Mandanten, die dann einen Anwalt gesucht haben, der sich da auch auskennt. Aber ich habe noch nie gehört, dass in einer Arzthaftungssache eine Verfassungsbeschwerde Erfolg gehabt hätte. Also das ist so rein theoretisch. Es ist an sich Ende, nach dem BGH kommt an sich wirklich nichts, zumindest nichts Erfolgversprechendes mehr.
Und so stehen wir jetzt dann auch zum Ende unseres Falles. Es hat bei Kevin mit einer simplen Zahnbehandlung begonnen, schließt mit einem Leben als Pflegefall für ihn. Und diese traurige Geschichte von Kevin endet dann auch noch mit leeren Händen, obwohl er über Jahre hinweg gesundheitlich und auch rechtlich gekämpft hat, beziehungsweise seine Frau Ramona. Puh, also heute haben wir euch den Fall von Kevin natürlich ein bisschen eingeschränkter beschrieben, aber dafür haben wir juristisch mal ein bisschen weiter ausgeholt. Peter, das hat mir ehrlich gesagt auch wirklich gut gefallen, weil ich denke immer so, Mensch, irgendwann ist das ja alles doch ein bisschen ähnlich, aber hier haben sich ja schon wieder lauter Türen aufgetan. Wir haben heute über Dinge gesprochen, die wir bisher vielleicht noch mal angesprochen haben, aber noch nie so in der Deutlichkeit behandelt haben. Also ihr merkt alle wieder, wie wichtig es ist, einen patenten Anwalt in solchen Fällen zu haben, weil da blickt ja ein Normalsterblicher nicht durch. Und auch ihr könnt scheitern, wie man hier sieht.
Genau, da wird die Frustrationstoleranz doch ordentlich getestet in manchen Verfahren. Und mir tut's insbesondere leid für Kevin, der als Pflege, mittlerweile sagt man ja nicht mehr Pflegestufe, Pflegegrad, und es ist, glaube ich, immer noch Pflegegrad 2 oder sogar 3 mittlerweile leider geendet ist.
Ja, ich hoffe, wir haben mit unserer heutigen Folge die Angst vorm Zahnarzt bei einigen nicht noch mehr angefeuert. Das sind natürlich Sachen, die im Normalfall nicht passieren, so wie sie Kevin passiert sind. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Falles für heute. Schickt uns auch gerne weiter eure Meinung zu unserem Podcast, denn wir haben eine E-Mail-Adresse, die da lautet
info@tatort-krankenhaus.de. Und diese Folge hört ihr auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts zu finden gibt, und eine Woche früher kostenlos auf RTL Plus. Und bis zur nächsten Folge sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.